Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und er bleibt es auch in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, wir ziehen ja heute das Epiphanias-Fest ein wenig vor, Fest der Erscheinung des Herrn. Es wird hell in Bethlehem, es wird hell im Herzen derer, die sich an der Krippe einfinden. Und es wird auch hell bei uns, wenn das Licht des Heilandes uns erfasst und erleuchtet. Und dazu hören wir auf ein kurzes Wort des Apostels Paulus aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Herr, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Gib uns ein Wort für unser Herz und gib uns ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, was für ein herrlicher Sonnenaufgang. Wir kamen aus dem Staunen nicht heraus. Ein Naturschauspiel ohnegleichen. Es war in Griechenland. Wir standen im Hotel auf dem Balkon und es war früh morgens und hinter dem Gebirge ging der glühende Feuerball der Sonne auf. Zunächst war der Horizont und bald das gesamte Land in wunderbares Licht getaucht. Es ist großartig, wenn sich die Sonne so majestätisch zeigt. Gegen sie hat die Nacht keine Chance. Geht die Sonne auf, hat die Finsternis ausgespielt. Und so ähnlich hat das wohl auch der Apostel Paulus erlebt. Er war ja in solchen Gegenden unterwegs. Er schreibt nach Korinth und er erinnert die Christen in der griechischen Hafenstadt an das, was sie beim Glauben an Jesus erlebt haben und erleben. Womit soll er das vergleichen? In welches Bild soll er das fassen? Da fällt ihm die aufgehende Sonne ein. Was Gott am Anfang der Welt fertiggebracht hat, nicht, das hat sich bei jedem von uns im Kleinformat ereignet. Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Als wir Jesus entdeckt haben, als wir zum Glauben gefunden haben, als wir in der Gemeinde beieinander waren, da gingen uns 1000 Lichter auf. Jesus war nicht zarter Hoffnungsschimmer, auch nicht ein dünner Lichtstreif am Horizont. Nein, das war wie ein persönlicher Sonnenaufgang. Nicht nur einmal, sondern immer wieder, jeden Tag neu. Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. So Paulus. Und so erleben das Christen quer durch die Jahrhunderte. Im Umfeld des 30-jährigen Krieges freut sich Paul Gerhardt: Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Und zu Weihnachten haben wir gesungen: Ich lag in tiefer Todesnacht, du warest meine Sonne. Und wenige Jahre später dichtet der Arzt und Priester Johann Schäffler: Ich danke dir, du wahre Sonne, dass mir dein Glanz hat Licht gebracht. Und dieses Erleben zieht sich bis heute hin. Und ich bin davon überzeugt, dass mancher unter uns jetzt aufstehen könnte und berichten könnte. So ähnlich war das auch bei mir. Nicht so dramatisch, aber unvergesslich. Damals, als mir Jesus wichtig wurde, als ich erste Schritte im Glauben gegangen bin, da ging mir nach und nach die Sonne auf. Da wurde es in mir Licht und hell. Was für ein Glück. Und Papst Benedikt hat das in die Formulierung gebracht: Ich habe die innere Freundschaft mit Jesus erlebt. Die innere Freundschaft mit Jesus. Da wird es hell. Und so hat es sich in Korinth zugetragen. Viele sind Christen geworden und stehen nun in der Gemeinde zusammen. Aber mittlerweile gehen in Korinth merkwürdige Gedanken um. Und das macht Paulus besorgt. Und er geht dazwischen. Denn um diesen hellen Schein von Gott ist es eigenartig bestellt. Der kommt nicht gewaltig und blendend daher. Nein, was Gott uns zukommen lässt, das sieht von außen eher funzelig und eher kümmerlich aus, wirkt schlicht und bieder. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und genau das irritiert die Leute in Korinth. Deren Logik leuchtet uns ein. Was groß ist, muss doch wohl auch groß daherkommen. Wenn der Herr des Himmels und der Erde in unser Leben hineintritt, wenn sein Licht uns erfasst, dann muss das doch bitte entsprechend zugehen. Wo der Inhalt glänzt, wird es doch wohl an der Verpackung anzusehen sein. So meinen das die Christen in Korinth. Der große Gott wird sich doch wohl groß zeigen, sicherlich so, dass wir und das andere davon beeindruckt sind. Doch Gott hält's anders. Und deshalb greift Paulus zu einem neuen Bild. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das kennt ihr doch aus dem Alltag, liebe Korinther. Kostbares kommt nicht immer kostbar daher. Man sieht ihm den Wert nicht gleich von außen an. Und da stimmen die Korinther zu. Sie bewahren ihre Schätze, wie es heißt, in irdenen Gefäßen auf. So war das damals. Der kostbare Schmuck der Frau, wertvolle Münzen und was noch alles. Nichts mit Tresor oder Bankschließfach. Nein, das wurde in Gefäßen aus Lehm oder Ton aufbewahrt. Die waren oft rissig, haben nicht lange gehalten. Und wer das Gefäß angeschaut hat, der kam nie auf die Idee, da drin etwas Wertvolles zu vermuten. Von der Verpackung konnte man nicht auf den Inhalt schließen. Und ausgerechnet damit vergleicht Paulus, was Gott für uns bereithält. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das heißt, das Kostbare, das Gott für uns hat, kommt nicht kostbar und edel daher, blendend, macht keinen besonderen Eindruck. Nein, es ist eher unscheinbar, fast unansehnlich. Und das ist kein peinliches Versehen, sondern seit jeher Gottes Stil. Seine Güte und Herrlichkeit erleben wir immer verpackt, erleben wir immer eingewickelt, bieder und bescheiden. Denken wir doch an die Krippe in Bethlehem, der Heiland im Viehstall. Der Geruch von Mist und Windeln liegt in der Luft. Denken wir an den Wanderprediger, der ohne festes Zuhause unterwegs ist, auf den Straßen von Palästina, in einem winzigen Winkel der Welt. Und denken wir an das Kreuz, an dem er schlussendlich sein Leben aushaucht. Und die führenden Köpfe sind sich einig, eine gescheiterte Existenz. Was ist das schon, was wir als Christen hochachten? Was soll das der Welt denn schon helfen, sagt die bloße Vernunft. Ist doch lächerlich. Kein Wunder, dass viele abwinken. Doch so hält's Gott. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Gott gibt Großes durch Unscheinbares. Seine Schätze verpackt er in geringes Material. Und was mit Jesus begonnen hat, das setzt sich fort. In Korinth setzt man Paulus zu: Was bist du schon? Dein Auftreten ist doch eher dürftig. Du machst überhaupt nichts her. Und Paulus muss das einfach zugeben, aber trotzdem werden Menschen angesprochen und zu Jesus gelockt und die Gemeinden werden groß und größer. Denken wir an das Wort der Predigt in unseren Gottesdiensten. Der Mensch, der sie ausrichtet, hat viele Ecken und Kanten und mitten hinein verpackt Gott sein goldwertes Reden. Manches hakt sich vielleicht bei uns fest und wird uns zum Segen. Nehmen wir doch die Bibel in die Hand. Sprachlich nicht auf jeder Seite von höchstem Niveau. Manche Skandale werden aufgezeigt. Doch dieses Buch erweist sich als Lebenswort. Und ich denke, wir alle, die wir hier beieinander sind, haben ganz bestimmte Bibelworte im Kopf und im Herzen, die uns irgendwann mitgegeben worden sind, nicht? Und die in uns leuchten. Denken wir an unsere Kirche, denken wir an unsere Gemeinden, Ordnungen und Satzungen wie Vereine auch. Nach außen hin eine Gruppe wie jede andere. Es geht unter uns manchmal deprimierend zu. Bekanntlich wird das Schiff der Kirche, wie jedes Schiff, von Nieten zusammengehalten. Und trotzdem mittendrin Schatz bis zum heutigen Tag. Auf zigtausend Kanzeln wird heute weltweit gepredigt und an den Altären wird gebetet und gefeiert. Überall der Grundzug, Gott wirkt durch das Unscheinbare. Das ist sein Stil. Wo wir Großes vor Augen haben, so und so müsste sich doch Gott mal zeigen, so und so müsste er auftrumpfen, so müsste doch die Christenheit heute dastehen, verweist Gott uns auf das Bescheidene und Geringe. Vollauf genug. Wir haben den Schatz in irdenen Gefäßen. Und was könnten wir jetzt berichten von denen, die im Reich Gottes Großes bewirkt haben, aber rein äußerlich nicht viel hergemacht haben, eher schwach und angefochten. Der Mönch Martin Luther, der vor dem Reichstag in Worms verlegen stammelt, das verändert die Welt. Ich denke an Alois Hennhöfer aus dem frühen 19. Jahrhundert, ein junger katholischer Priester aus dem Badischen. Er ist vom Evangelium entzündet, vom Evangelium ergriffen, aber er ist quasi Anfänger im Evangelium. Vieles ist ihm noch unklar. Und ihm rutscht das Herz in die Hose, wenn an einem Sonntagmorgen er aus seinem Pfarrhaus schaut und die Ströme von Menschen laufen auf seine Kirche zu. Was habe ich ihnen schon zu geben? Fragt er sich. Und bis heute ziehen sich seine Segensspuren durch das badische und württembergische Land. Und bleiben wir in Niedersachsen. Ich denke an Heinrich Kemner. Manche unter uns werden ihn noch persönlich erlebt haben. Wie konnte er als Pastor überzeugend predigen und zum Glauben einladen? Viele verdanken ihm den Anstoß zum Christsein. Aber, und das wusste er selber, das Zuhören war nicht so seine Sache. Und wenn wir dann in Sitzungen beieinander waren, naja, das war mit ihm schwierig. Und dennoch, wie viele Menschen haben durch ihn zum Glauben gefunden? Und heute ist Krelingen das, was früher in Niedersachsen Hermannsburg war. Und wir könnten die Reihe jetzt endlos fortsetzen. Immer läuft es darauf hinaus, durch schwache Leute, durch begrenzte Leute bewirkt Gott Großes. Sein Schatz befindet sich nach wie vor in irdenen Gefäßen. Und das wird bei Ihnen hier in Elia nicht anders sein. Und deshalb haben wir allen Grund, Gott reichlich zu danken und von ihm auch weiterhin Gutes zu erwarten, selbst wenn das manchmal klein und gering zugeht. Gottes heller Schein strahlt, auch wenn die, die ihn weitergeben, eher funzelig und trübe wirken. Schauen wir uns doch um unter uns. Dem einen fehlt's hier, dem anderen fehlt's dort. Jeder von uns hat seinen Sprung in der Schüssel. Wir möchten ja gerne fitter sein. Wir möchten ja gerne ganz anders auftreten. Und wir leiden darunter, dass es nicht so ist. Da haben wir jemanden besucht, der krank lag. Aber das, was wir hätten sagen sollen, ist uns leider erst auf dem Nachhauseweg eingefallen. Und als uns jemand nach dem Glauben gefragt hat, da wollten wir klar und eindeutig reden, aber wir haben uns einen abgestottert. Und das Bibelgespräch im Hauskreis top vorbereitet, aber es ging glatt daneben, weil den Leuten die Stimmung nicht so danach war. Und dann haben sie sich über andere Sachen unterhalten. Darüber kann man sich ärgern. Und das tut weh. Wir wollen es doch anders haben, viel besser, viel wirkungsvoller. Wir möchten stark auftreten. Aber Paulus sagt, wenn es nicht so läuft, wie ihr das erwartet, macht nichts. Es muss immer klar sein, dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Das ist sicherlich, damit wir uns nicht missverstehen, das ist sicherlich kein Freibrief dafür, uns nun gehen zu lassen. Hat ja alles doch keinen Sinn, macht ja Gott allein. Was soll ich mich reinknien, was soll ich mich denn gründlich vorbereiten, dazulernen und mir Mühe geben? So zu denken wäre dumm und falsch. Gott segnet keine faule Haut und Schlamperei kann er schon gar nicht leiden. Arbeiten, so gut es geht, ist angesagt, aber wissen, mein Tun macht es letztlich nicht. Doch Gott will, dass ich mich engagiere und ordentlich und liebevoll mich reinknie, so gut mir das möglich ist. Gott arbeitet mit unvollkommenem Handwerkszeug. Er kann es sich leisten, auf irdene Gefäße zurückzugreifen. Er kann es sich leisten, dich und mich einzusetzen. Seine Reserven sind unerschöpflich. Seine Kraft ist da, auch hier und jetzt, auch für uns. Lassen Sie mich mit einer Erzählung schließen. Die führt uns nach Indien. Ein Wasserträger, so erzählt eine Geschichte, hat zwei große Gefäße. Das eine Gefäß ist völlig dicht, das andere hingegen hat einen Sprung. Immer wenn der Wasserträger mit seinen gefüllten Gefäßen unterwegs ist, entweicht aus einem Gefäß wertvolles Wasser. Eines Tages kommen die beiden Gefäße miteinander ins Gespräch. Ich bin zu nichts zu gebrauchen, jammert der beschädigte Wassertopf. Du bringst deine volle Leistung. Auf dich kann sich unser Besitzer verlassen. Ich verliere die Hälfte von dem Wasser, das mir anvertraut wurde. Ich bin eine Schande für die Wassergefäße. Was holst du dich bei mir aus? Entgegnet der intakte Wassertopf. Beschwer dich bei unserem Besitzer. Deprimiert sucht der tropfende Wassertopf das Gespräch mit dem Wasserträger. Ich schäme mich. Ich bin ein Versager. Ich habe dir nur Schande gemacht. Die Hälfte von dem, was du mir anvertraut hast, habe ich verloren. Ich verdiene dein Vertrauen nicht. Komm mit, sagt der Wasserträger. Sie gehen den Weg entlang, den sie beide täglich zurücklegten. Was siehst du? Wie? Mach deine Augen auf. Was siehst du am Wegesrand? Ich sehe Blumen. Und auf der anderen Seite keine Blumen. Und? Wie und? Na, denk doch mal nach. Wieso sind nur auf deiner Seite Blumen und auf der anderen Seite nicht? Da dämmert es beim tropfenden Wassergefäß. Es hat mit seinem Wasser dafür gesorgt, dass sich am Wegesrand eine wunderbare Blumenpracht entfalten konnte. Verstehst du, sagt der Wasserträger, ich habe mir deinen Mangel zunutze gemacht. Du bist wertvoller, als du ahnst. Der Apostel Paulus hat diese Geschichte nicht gekannt. Er hätte sich aber darüber gefreut und wahrscheinlich gleich eine Predigt draus gemacht. Denn darauf läuft es hinaus. Gott kann es sich leisten, auf irdene Gefäße, auf rissige Gefäße zurückzugreifen. Er kann es sich leisten, dich und mich einzusetzen. So gewaltig ist sein Schatz, so unerschöpflich sind seine Reserven. Deshalb lasst uns das tun, was in unserem Alltag dran ist. Lasst uns so viel an Liebe und an Hoffnung weitergeben, wie es möglich ist. In rissigen Gefäßen. Dann wird es uns gehen wie dem Wasserträger. Es tropft. Ist nicht alles vergeblich? Was kommt aus meinem Leben schon raus? So fragen und so zweifeln wir. Aber wir sind wertvoller, als wir ahnen. Lasst uns nicht den Blick auf die Blumen vergessen, die unseren Weg säumen. Wahrscheinlich haben wir die meisten davon noch gar nicht bemerkt. Gott hat uns bis zum heutigen Tag miteinander reichlich gesegnet, auch hier in Elia. Und er wird es auch weiterhin tun. Die meisten dieser Segensblumen werden uns erst in der Ewigkeit gezeigt. Bis dahin arbeiten wir weiter, fleißig, fröhlich und bescheiden zugleich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was unsere Vernunft begreifen kann, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Nun lasst uns das nächste Lied singen.